Hallo, hier ist der Camperman Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Am Mikrofon ist Henning. Jede Woche gibt es jetzt Inspiration, Service und ganz tolle Ziele, die wir hier vorstellen wollen.
Und hier spricht Gerd. Im vierten Teil unseres Reisespecials fahre ich mit Kathi und Raphael auf die Kanarischen Inseln. Die beiden haben ein Jahr dort verbracht, sehr viel Zeit mit ihrem Kind auf den wunderbaren Inseln gelebt und werden mir jetzt hoffentlich erzählen, warum ich auch dahin fahren sollte und vor allem ihr dahin fahren sollen. Ein paar Tipps gibt's auch noch, also bleibt unbedingt dran.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Kathi und Raphael, Mensch, was für eine Freude. Wenn und davon hier direkt auf meinen Monitor. Schön, euch zu sehen. Wie geht's euch?
Hallo, Gerd.
Hallo.
Also mir würde es noch besser gehen, wenn wir jetzt wirklich gemeinsam auf die Kanaren fahren würden. Leider sind wir ja dann doch hier in Deutschland. Wäre schön, oder?
Oh ja.
Aber schön, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, bei dir zu sein.
Raphael, wir waren vor ungefähr, ich habe jetzt mal nachgezählt, fast 8 Monaten haben wir miteinander gesprochen. Da seid ihr, also das war im April, jetzt ist quasi ein halbes Jahr, mehr als ein halbes Jahr Deutschland rum. Mhm. Wie geht's euch hier im Lande?
Ja, die Kita-Keime haben uns erreicht. Wir haben alles schon wieder durch. Wir sind wieder voll back hier in Deutschland angekommen und auch im Alltag und in diesem Hamsterrad irgendwie. Das ging viel zu schnell, finde ich. Also diese, ich sag mal, Flexibilität, Freiheit, Leichtigkeit und das, worauf es ankommt, das Wesentliche, man braucht nicht so viel, das ist irgendwie doch schnell verloren gegangen hier in den 4 Wänden, muss ich sagen.
Das hat alle seine Vor- und Nachteile, ne? Also wir waren zurück. In die Jahre vorher war das immer so, dass es uns wesentlich schwerer fiel, zurückzukommen. Diesmal war es ganz okay, weil nach einem Jahr Vanlife und unterwegs sein, war es auch mal ganz schön, wieder so in festen Wänden zu sein und so ein bisschen, sage ich mal, Struktur wieder zu bekommen, also andere Alltagsstruktur. Aber ja, also jetzt muss man sagen, kickt so ein bisschen das Klima auch rein und das macht uns ein bisschen zu schaffen. Die Dunkelheit, die Kälte, da frohlockt schon wieder der Süden.
Deswegen habe ich euch eingeladen. Ich wollte euch ein bisschen Sonne ins Herz schenken, dass ihr schön viel über die Kanaren jetzt denkt, dass ihr diese trüben Wintermonate mit mir nochmal ein bisschen die Reise nachreist. Weil ich glaube, da gibt es eine Menge zu erzählen. Und das ist ja irgendwie tatsächlich so eine Trauminsel für viele. Ne? Ich habe ja davon gehört, wir hatten ja auch darüber gesprochen, dass jetzt gerade so im Oktober, November so eine Karawane in Richtung Süden zieht, auf die Fähre fährt und dann irgendwie ein paar Monate auf den Kanaren zu verbringen. Ihr habt es genauso gemacht. Sag mal erstmal ganz kurz, warum die Kanaren für euch? Also das ist ja, es gibt ja so viele tolle Ziele auf ganz Europa. Wir haben ja auch schon ein paar vorgestellt. Warum die Kanaren?
Oh, das ist für mich einfach so ein Ding gewesen. Ich wollte im Winter unbedingt mal los. Wir sind sonst immer irgendwie im Sommer unterwegs gewesen und wir waren dieses Jahr oder letztes Jahr ja vielmehr antizyklisch unterwegs und ich habe gesagt, ich brauche irgendwie Stabilität im Sinne von Klima und Vanlife bedeutet für mich Türen auf und auch das draußen mitnehmen. Und da war einfach ganz klar für mich, die Kanaren sind so stabil, was das Wetter und das Klima anbelangt, dass ich gedacht habe, das ist eigentlich unser Ziel. Ich musste Raphael da tatsächlich sehr von überzeugen, weil natürlich die Überfahrt nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich gesehen doch viel in Anspruch nimmt. Und wir haben lange und oft darüber diskutiert. Es war auch erst so die Balkanroute irgendwie auf dem Schirm. Und wir haben uns aber doch für die Kanaren entschieden und das nicht bereut. Das will ich schon vorwegnehmen.
Das stimmt. Wir haben so lange darüber diskutiert, bis am Ende die Preise hoch waren und es noch teurer wurde. Und wir dann einfach 2 Wochen vorher entschieden haben, okay, wir machen jetzt Kanaren. Wir buchen jetzt die letzte Fähre, die wir noch bekommen haben und sind dann rauf. Also wir hätten es schlauer machen können. Deswegen, das ist auch einer der Tipps, die wir dann später vielleicht im Verlauf des Gesprächs noch geben können, ist frühzeitig irgendwie buchen und dann kann man so ein paar Tricks anwenden. Dann ist man ein bisschen preiswerter dabei, genau.
Aber dafür ist der Podcast ja da, auch dass man irgendwie sagt, so was kann man vielleicht machen, wenn man selber Bock drauf hat. Also jetzt hast du von dieser Anreise gesprochen und Fährüberfahrt. Also wie fährt man runter? Das heißt, also ich denke mal Richtung Atlantikküste, schön die Route auch noch quasi als Urlaub mitnutzen und dann vielleicht mal ein paar Tage irgendwie in Frankreich, in Galizien, was auch immer zu verbringen, um dann die Fähre zu nehmen. Oder wie macht man das?
Ja, so ähnlich haben wir das gemacht. Wir sind etwas sportlicher, kürzer, knapper unterwegs gewesen, aber wir haben tatsächlich vorher noch ein bisschen Portugal erlebt, sind einmal komplett von Deutschland aus rüber, haben dort die ganze Küste dann bereist, das auch das erste Mal mit dem Van gemacht. Das war auch großartig und dann kommt man nach Südspanien. Es gibt nämlich nur 2 Möglichkeiten, eigentlich die Fähre mit dem Van Kastenwagen, Auto, wie auch immer, zu nehmen, um auf die Kanaren zu kommen. Das wäre einmal Huelva oder Cadiz, also in Südspanien. Das heißt, wir haben einmal noch Portugal mitgenommen und sind dann runter gen Süden.
Genau, Frankreich, Portugal, Spanien.
Du hast gesagt, die Preise sind richtig nach oben geschossen, irgendwie so kurz vor der Buchung. Was kostet denn so eine Überfahrt und wie lange dauert die?
Wenn man schlau ist und diesen Cyber Monday, Black Friday Kram mitnimmt, kann man wirklich teilweise die Hälfte sparen. Das ist wirklich ein guter Tipp, den man geben kann. Ansonsten, wir haben, glaube ich, ungefähr 1200 bezahlt. Liege ich da richtig?
Zu dritt mit
Zu dritt,
Kastenwagen, genau.
ohne
Ohne.
Kabine. Das ist der springende Punkt, weil du also kannst zwischen Sitzplatz, dann gibt es nochmal eine etwas bessere Variante des Sitzplatzes, dann gibt es die Kabine buchen und also Kabine verdoppelt fast den Preis. Das ist was, was man so von kleineren Fährüberfahrten gar nicht kennt. Das ist immer dann ein bisschen Aufschlag, aber hier ist es wirklich so doppelter Preis,
Wow.
weil es natürlich auch gleich viel, viel mehr Komfort bedeutet, ne, in so einer Kabine zu sitzen für am Ende 2 Nächte, weil du bist 2 Tage und naja, roundabout 2 Nächte unterwegs. Und das natürlich auf so einem Sitz mit Kind, schon sportlich teilweise, muss man sich überlegen. Auf der anderen Seite kannst du entscheiden, zahlst du 1000 oder 2000 Euro, ne, für so eine Überfahrt. Wir haben 1200 bezahlt für den normalen Sitzplatz und das Fahrzeug, ja, und ich glaube, eine halbwegs schnelle Fähre noch.
Genau, also es gibt ja zwei große Fährgesellschaften, die in Frage kommen. Das ist einmal die Amas oder die Fred-Olsen-Fähre. Und da ist auch mein nächster Tipp. Leute, meldet euch für die Newsletter dieser Fährgesellschaften an, weil da gibt es auch immer satte Rabatte. Wer also frühzeitig wirklich darüber nachdenkt, rüber zu schiffen, der sollte sich da anmelden und diese Rabatte nutzen. Das Interessante ist, wir haben es jetzt öfter schon durchgespielt mit den Preisen. Die Fährüberfahrt selbst ist meistens gar nicht viel günstiger, egal ob ihr Last-Minute fahrt oder auch schon ein Jahr vorher bucht. Das, was günstiger ist, sind die Kabinen, weil die so limitiert sind. Also je früher ihr bucht, desto günstiger kriegt ihr die Kabine. Und bei uns war es auch definitiv so, dass es gar keine Kabine mehr in dem Sinne gab. Also das ist halt auch nochmal der Riesentipp, je früher, desto günstiger.
Es gibt einen Tipp, den wir auch noch geben können, und zwar ist das, also wenn man zu dritt beispielsweise fährt wie wir, 2 Erwachsene, ein Kind, könnte man sich überlegen, dass eine Person diese Anreise macht und auch wirklich die Fährüberfahrt macht und die anderen beiden fliegen einfach. Wenn man jetzt nicht so, ne, also klar, CO2-Abdruck und so, darüber könnte man auch nachdenken. Wenn das in dem Sinne jetzt nicht so eine große Rolle spielt, ist das eine Sache, die von der Bequemlichkeit und von den Kosten wesentlich günstiger sein könnte, wenn man sagt, komm, in unserem Fall wäre das so, ich würde rüberfahren und diese 2 Tage, 2 Nächte auf mich nehmen und dann da einfach auf dem Sitz pennen und Kati würde mit der Kleinen nachfliegen, dann wäre das wahrscheinlich unterm Strich eine etwas preiswertere Geschichte, als wenn man zu dritt auf die Fähre geht.
Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch bequemer, ne? Also das heißt, das ist
Ja.
ja auch so, wenn man ein kleines Kind dabei hat, dann ist es was anderes. 48 Stunden Fähre, die runterfahrt. Also klar, wenn man es als Urlaub betrachtet, ist es natürlich toll, aber irgendwie, man kann dann einfach sagen, so hier, wir sparen uns Anreisezeit für jedenfalls einen Teil der Reisegesellschaft. Also das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee.
Genau.
Wenn ich jetzt irgendwie mir die Fähre vorstelle, du sagtest gerade, so 1200 Euro war ein blöder Preis, hätte man günstiger haben können. Das ist jetzt aber nicht One Way. Das ist irgendwie schon hin und zurück. Oder war das One Way?
One way.
One way.
Eieiei. Okay, das muss man wissen. Also ich fahre jetzt im Winter runter, bis zu 1200 Euro ohne Kabine. Warum macht man das bitte schön? Also meine ernsthaft, also dieser Weg darunter, dann dieser hohen Preis, man schläft unbequem, hat noch ein Kind dabei, was irgendwie bespaßt werden muss, vielleicht ein bisschen. Lohnt sich das? Also ist die Kanaren jetzt irgendwie, du sagtest gerade, Kathi, für dich, also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber Raphael, für dich auch? Ist es dann irgendwie insgesamt jetzt schon mal vorgegriffen, hat sich das gelohnt, trotz der Kosten, trotz der Strapazen?
Kleine kurze Pause. Oh ja, das war so toll. Gerd, du musst dir das so vorstellen. Du kommst darüber. Das ist ein bisschen wie wenn du nach Asien fliegst und aus dem Flieger steigst. Das ist einfach plötzlich, bumm, du bist wieder im Sommer. Das Klima ist natürlich das Hauptargument, ne? Das ist einfach 25 Grad, fast durchweg die ganze Zeit. Du bist angenehm im T-Shirt unterwegs. Du schwitzt nicht die ganze Zeit, aber dir ist auch eigentlich fast nie kalt. Und selbst wenn, dann ist es fast selbst gewählt, weil du kannst auf den Kanaren deine Klimazonen selber wählen. Du kannst ein bisschen hoch in die Berge fahren, dann wird kühler. Wenn du an der Küste bleibst, ist es eigentlich immer warm. Das Einzige, was zwischendurch mal da ist, ist ein bisschen Wind, also dieser Sahara-Wind, der da dir um die Ohren bläst, der nennt sich Klalima. Der ist nicht so ganz gesund. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, das könnte man vielleicht klimatisch ein bisschen kritisch betrachten. Ansonsten ist einfach ein Wahnsinnsklima. Du bist da drüben als Freisteher gut aufgehoben. Du kannst fast überall stehen. Du hast diese ganzen tollen Plätze an den Küsten. Wir sind Küstenkinder. Gran Canaria müssen wir mal ein bisschen rausnehmen. Gran Canaria ist speziell als Insel, also Kanaren toll. Gran Canaria haben wir nicht so viel bereist, weil da musst du schon mehr in die Berge gehen. Da wird es dann auch wieder schön, aber an der Küste gibt es nicht so viele Plätze. Ist eher industriell und war jetzt nicht so ganz unsere Insel. Ansonsten muss ich sagen, hat jede Insel ihren ganz eigenen Charme. Also wir haben es überhaupt nicht bereut und ich auch nicht. Allerdings, und das hast du ja jetzt gerade schon so ein bisschen impliziert, ist es wirklich so, naja, für 1.200 € fährst du natürlich nicht für 2 Wochen rüber. Also das, man sollte schon ein bisschen Zeit haben. Ich sage immer mindestens 6 Wochen, eigentlich eher nach hinten raus ein bisschen mehr, damit man einfach auch das so ein bisschen erwirtschaftet mit den Kosten.
Und man kann ja auch sagen, die Kanaren bieten mit 7 Inseln eine Wahnsinnsbreite an Abwechslung und Vielschichtigkeit, was wirklich toll ist. Dieses Inselhopping ist relativ günstig und so schnell gemacht und einfach, dass es einfach sich anbietet, dort seine Zeit zu nutzen. Und dann hat man wirklich ja ein Riesenarchipel, ein Inselarchipel, was zu erkunden ist. Und alle Inseln sind unterschiedlich. Das ist super spannend.
Wobei, schnell gemacht mit dem Camper glaube ich ja nicht so sehr. Das heißt, also das, weil das ist dann wahrscheinlich dann genau das Gleiche, ne? Also ihr könnt ja wahrscheinlich mit dem Fahrrad oder irgendwas sicherlich schnell von Insel zu Insel gehen, aber zieht ihr denn wirklich jedes Mal um, wenn ihr eine andere Insel besuchen wollt? Also, oder lasst ihr den Wagen stehen oder wie macht ihr das? Oder wie habt ihr das gemacht?
Nee, wir sind mit unserer Wohnung unterwegs, weil ansonsten rechnet sich das auch nicht. Also wir mussten schon auch wirtschaften. Das heißt, wir nehmen unsere Wohnung immer mit. Also wir sind immer mit dem Van gefahren und die kleinen Fährfahrten sind auch gar nicht so teuer. Da bezahlst du dann am Ende 60, 70
Okay.
Euro. Das ist im Vergleich nichts mehr. Du musst dir das so vorstellen, wir sind wirklich auf Höhe, naja, Mitte Sahara. Das heißt, die Fährüberfahrt ist einfach lang, die lange. Und deswegen ist sie auch so teuer. Die kleinen Fährüberfahrten sind dagegen ein Klacks. Und wir haben immer den Van mitgenommen, weil wir den auch, sonst hätten wir uns da ein Airbnb nehmen müssen und mit Kind und allem. Wir haben ja viel Zeug auch dabei. Das ist einfach sehr, sehr viel bequemer, wenn man alles dabei hat.
Das ist ja auch das, was es ausmacht, die ganzen Inseln zu erkunden, so ganz individuell mit dem Van. Das ist großartig.
Wart ihr beide schon vorher auf den Kanaren oder ist es denn für beide das erste Mal gewesen?
Ja, wir waren sehr häufig auf den Kanaren, allerdings nie so unterwegs. Und es war, wenn du mich vorher gefragt hättest, wo warst du denn, wann warst du wo, ich hätte es dir gar nicht so genau beantworten können, weil das war immer, na, du fährst irgendwo hin, hast ein Mietfahrzeug, landest in irgendeinem Hotelkomplex, guckst dir mal schnell die Insel an, fährst irgendwo rein, aber
Sieht eigentlich alles gleich aus, ne?
ja, so richtig erleben tust du die Insel nicht. Und jetzt haben wir sie wirklich gelebt. Jetzt haben wir ein Gefühl für jede einzelne Insel, für die einzelnen Orte, auch wie die Menschen teilweise unterschiedlich drauf waren und was auch die Menschen auf den Inseln betrifft, die sind ganz anderen Lebensbedingungen ausgesetzt. Das sind ja auch teilweise Vulkaninseln. Das heißt, da ist was passiert in Vergangenheit, hat auch was mit den Menschen gemacht, mit der Lebensrealität, mit der sie selber auch zu tun haben. Und das war schon sehr, sehr interessant, das auch mitzuerleben. Und wir sind ganz anders eingetaucht in die Kanaren und haben wirklich ein Gefühl dafür bekommen, wie das für die Canarios ist da unten.
Wenn ich mir jetzt so vorstelle, ihr wart schon mal da und dann irgendwie dahin zu fahren mit anderen Bedingungen, hast das ja zwei Effekte. Das eine ist, man entdeckt die Insel ja nochmal neu oder die Insel nochmal neu, wie du es gerade beschrieben hast. Das heißt, also, das ist ein anderer Blick, andere Leute, andere Wege. Aber das andere ist, wie entscheidet man sich? Das heißt, also, wenn man sagt, so, ich muss mich ja komplett trotzdem neu einrichten. Was ist eigentlich ideal mit dem Wenn? Wo stehe ich ideal? Also, wie habt ihr euch da vorbereitet, schon mal im Vorwege, dass ihr vielleicht die ersten 2, 3, 4 Wochen safe wart? Weil, wenn ihr ein ganzes Jahr da unterwegs seid, stelle ich mir das schwer vor, einfach mal so spontan alles zu machen. Also, ich glaube, man guckt doch schon mal vorher, oder?
Also wir waren letztlich ein halbes Jahr auf den Kanaren. Davor waren wir ein halbes Jahr so in Europa unterwegs. Und dieses halbe Jahr auf den Kanaren haben wir einfach völlig flexibel und frei erlebt und auf uns zukommen lassen. Also ich glaube, wir haben uns nicht wirklich eingelesen oder irgendwas gemacht. Ich bin immer so diejenige, die bei uns organisiert und guckt, was gibt es auf der Insel, was sollte man sich angucken oder so, auch so ein bisschen Touri-Spots, aber ich finde das auch spannend. Ich finde, das gehört auch ein bisschen dazu. Und dann hangeln wir uns tatsächlich so ein bisschen immer so an der Küste entlang und gucken uns eigentlich alles an und stehen mit dem Van ja auch direkt dort, wo die Menschen leben. Und das ist das Großartige. Man braucht sich auf den Kanal auch nicht unbedingt groß vorbereiten, oder?
Machen wir selten. Also wir waren allerdings auch die letzten Jahre immer wieder sehr viel unterwegs. Das heißt, wir haben wirklich alles dabei, was wir brauchen. Also das ist für mich auch mal so der Unterschied zwischen einem Camper, der in meinem Urlaub campen geht, ohne das werten zu wollen, ne? Und einem Vanlifer, der wirklich an sich ein zweites Zuhause hat auf 4 Rädern. Wir haben einfach alles dabei und damit ist es eigentlich völlig egal, wo wir hinfahren, ob wir jetzt in Deutschland unterwegs sind, in Frankreich, in Spanien. Es spielt keine Rolle. Wir haben alles am Start und so
Also,
mittlerweile auch redundante Systeme, also wenn mal irgendwas kaputt geht oder so, dann haben wir es auch da.
Ich wollte gerade sagen, ich hab ja den Mann dabei, der alles kann. Also Raphael ist ja wirklich so mein Mann kann ich immer sagen, weil ich durfte ja genau 2 Paar Schuhe mitnehmen. Der Rest war Werkzeugkiste. Aber man muss auch sagen, wir waren die 6 Monate auf den Kanaren dadurch so gut geschützt, weil wir mussten alles reparieren. Raphael hat tagtäglich irgendwelche Reparaturen gemacht. Jeder, der so lange im Van lebt, du, Gerd, kannst das ja auch sagen. Es ist
Nö.
immer irgendwas zu tun, wie mit einem Eigenheim auch. Aber Raphael konnte selbst auf den Kanaren, man muss ja immer sagen, auf Inseln ist es ja auch mal schwerer, an gewisse Dinge ranzukommen. Aber Raphael konnte alles reparieren, egal was war. Selbst die Solarpaneele, die kaputt gegangen sind, konnte er austauschen und wechseln. Also ja, wenn man dann auch so jemanden hat, der das alles kann, ist das natürlich auch großartig.
Meine Frau hat immer gesagt, so, du machst doch irgendwie vorsätzlich irgendwas kaputt oder sowas, damit du wieder basteln darfst. Also von daher, ich weiß nicht, wie es bei euch ist.
Das passiert und dann habe ich ihn jetzt.
Nein, nein.
Der repariert alles.
Ja, nee, also vorsätzlich passiert da gar nichts, weil ich war am Ende schon ein bisschen hart genervt, auch dass wirklich alles kaputt geht und ich das Gefühl hatte, so, boah, jetzt könnte das mal aufhören. Ich würde ganz gerne jetzt mal ein paar Tage ohne irgendwas unterwegs sein, das wieder zu reparieren ist oder kaputt geht. Die Erkenntnis ist schon, so ein Fahrzeug ist natürlich anfällig, vor allem wenn man so unterwegs ist wie wir. Wir fahren auch diese ganzen, ja, angeblichen Offroad-Pisten, also jetzt nicht so Dinger, wo man mit beiden Rädern in der Luft ist, aber eben schon außerhalb des asphaltierten Bereichs. Und dann ist so ein Ding natürlich auch total beansprucht, ne? Also sowohl die Mechanik des Fahrzeugs an sich, also des Basisfahrzeugs, als auch der Möbelaufbau, alles wird anders in Anspruch genommen, ne? Und dann geht natürlich auch dann viel schneller kaputt, ist die Erkenntnis daraus. Also daher, ja, ist halt alles Leichtbauweise.
Uns haben auch Leute unterwegs schon gesagt, wenn nur die Hälfte von dem passiert, was euch so passiert ist, dann wären wir schon längst wieder zurückgefahren.
Und wir haben nur ein Viertel kommuniziert, ne? Wir haben gar nicht so viel kommuniziert nach außen. Also es war schon so, dass ich sag
Oh
jetzt
Gott, das
nicht,
kann ich
heute
nicht
schon wieder
rechnen,
ein
aber
Tesla
das ist
abgerissen.
auf jeden Fall eine Menge. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, Raphael und auch Kathi, ich habe euch ja nicht über irgendwelche anderen Aktivitäten, sondern wirklich übers Campen kennengelernt. Also das heißt, also ich habe jetzt irgendwie von euren normalen Jobs, die ja eigentlich normalerweise als Geldverdienjobs, das ist von mir vorbeigerauscht. Ich bin da leider so ein bisschen ignorant. Ich habe euch übers Campen kennengelernt, weil ich das ganz toll und sympathisch fand, wie ihr damit umgeht. Das heißt also, wie ihr euch darstellt, wie ihr irgendwie die Orte zeigt, wo ihr seid, wie ihr euren Lebensalltag sprecht, wie ihr auch mal tatsächlich irgendwie Fails zeigt oder eben halt auch Glücksgefühle mal zeigt und wie auch sensibel ihr mit den Darstellern eures Kindes umgeht. Das hat mir super gefallen und dann bin ich euch gerne gefolgt und naja, der Rest ist Geschichte. Was ich aber ganz spannend finde daran ist, das heißt also, euer Campingmodell, ihr sagt gerade so ein bisschen freistehen und so, heißt aber auch, dass es manchmal Schwierigkeiten gibt, die man vermeiden kann, wenn man das wie die anderen Camper machen würde. Ne? Das heißt also, Wasser zum Beispiel, Wasserversorgung auf den Kanaren stelle ich mir manchmal schwierig vor. Entsorgung von Dingen stelle ich mir manchmal schwierig vor, gerade wenn die Plätze voll sind oder sowas. Wie ist das auf den Kanaren? Ist das so schwierig, wie ich mir das in meinem kleinen Geist vorstelle oder ist es easy? Das heißt also, gibt es da irgendwie so alle Möglichkeiten in Rufweite.
Okay, das Gute ist, du sprichst gerade ganz viele Sachen an, die wir auch in meinem Vortrag erzählen. Weil wir haben so einen Kanan-Vortrag, den wir ab und zu mal halten.
Als ob ich
Und
das
das
weiß.
ist Und dann fange ich mal an, weil das ist mein Bereich. Da gibt es gleich noch was für Kati bestimmt. Also fangen wir mal beim Wasser an. Also Wasser ist auf den Kanaren eigentlich so, dass es kein Trinkwasser ist. Also es wird überall angegeben, es ist kein Trinkwasser. Wir gehen aber alle stark davon aus, ohne es hundertprozentig zu wissen, dass es eigentlich Trinkwasser ist, dass es nur um die Hygiene des Einfüllstutzens geht, weil der Einfüllstutzen nicht dieselben Anschlüsse hat, wie wir sie kennen. Also nicht dieser klassische Gardena-Anschluss, sondern es sieht meistens aus wie so ein Ding, so ein kleiner Rüssel vom Tanken, nur in klein. Und da kannst du eben keinen Wasserfilter anschließen. Das heißt, du hast relativ viel die Möglichkeit, Wasser zu tanken, in der Regel an der Tankstelle, aber eben mit diesem kleinen Rüssel und da kriegst du deinen Filter nicht dran. Das heißt, du gehst mit dem Wasser, was nicht als Trinkwasser ausgegeben oder ausgeschrieben wird, in den Tank rein und musst dann halt gucken, wenn du das wirklich konsumieren möchtest, zum Kochen, zum Trinken, was auch immer, müsstest du dir überlegen, da vielleicht doch zu filtern an der Entnahmestelle. Das ist das, was wir auch gemacht haben. Normalerweise haben wir von außen und von innen gefiltert. Ich habe dann irgendwann mal die volle Filterstufe an die Entnahmestelle gebastelt, einfach um sicher zu sein, dass wir das Wasser trinken können, was wir einfach auch schon immer getan
Ich muss mal ganz kurz unterbrechen dazu.
Ja.
Wie filterst du? Bestimmt nicht mit so einem Brita-Filter oder sowas. Also wie filterst du?
Okay, also Das an sich ist ja fast egal, was du nimmst, ne? Also es sollte schon ein guter Filter sein. Das ist jetzt Aktivkohle und also, nee, hier nicht zu weit ins Detail. Bei uns ist es ein Alpfilter, also die ganzen Filterstufen vom Alpfilter ist aber am Ende kannst du, ob das nun Good Guards ist, Alpfilter, WM Aquatec oder wie sie alle heißen, Hauptsache du hast einfach eine Filterung drin, ist meine Meinung. Ich persönlich bin kein Fan von diesen Silberionen. Da könnte man natürlich alternativ auch machen, dass man was in den Tank schmeißt, aber na, das ist sehr umstritten, muss jeder für sich selbst wissen. Wir filtern mit einem Alpfilter. Und eigentlich, ne, wie gesagt, von außen und von innen. Von außen hat natürlich den Vorteil, dass du dann schon auch gefiltertes Wasser in den Tank gibst. Das heißt, der Tank bleibt relativ clean. Wenn das eben nicht geht, dann ist es aber auch total okay, wenn am Ende wir tanken seltenst aus irgendwelchen Schlammlöchern, weil es immer wieder so dargestellt wird, hier, guck mal, toller Filter, kannst auch den aus der letzten Jauchegrube was tanken. Okay, aber die Frage ist, wie oft macht man das wirklich? Wo ist man unterwegs, dass man aus Jauchegruben tanken muss? Ich glaube, nicht so häufig. Auch als super Off-Grid-Vanlifer wirst du schon die Möglichkeit haben, mal ein bisschen sauberes Wasser zu tanken. Daher, für mein Empfinden reicht das total. Ab in den Tank damit und dann eben im Zweifelsfall das, was man trinkt, an der Entnahmestelle eben nochmal voll filtern mit zwei, drei Filterstufen. In unserem Fall ist es, genau, der Alpfilter. Das ist das eine. Also Wasser, relativ easy. Dann würde ich mal weitermachen mit der Entsorgung. Die ist nämlich komplizierter. Also wir sprechen von Inseln, die teilweise gar keine oder nur ganz wenig Campingplätze haben. Die Campingplätze lassen es teilweise auch nicht zu, dass du da einfach sagst, okay, komm, ich möchte mal meine Kassettentoilette dort entsorgen. Oder aber gegen hohe Gebühr, weil es eben so wenig gibt. Also wer da mit einer Kassettentoilette unterwegs ist und darauf angewiesen ist, ich sag mal jetzt alle 3 Tage da zu entsorgen, hat echt Schwierigkeiten. Dann musst du damit auf die öffentlichen Toiletten gehen. Du musst wissen, dass eigentlich alles, was an Fäkalien in der Kanalisation landet auf den Kanaren, großes Manko, landet im Meer. Die Klärgruben, die Kläranlagen sind nicht angeschlossen, größtenteils an das System.
Ja, ist leider echt dramatisch. Die zahlen lieber diese horrenden Strafen für die EU, als das Ganze zu filtern. Also man muss sich überlegen, wie viele Hotelketten und so weiter da sind. Und es wird, man sagt ja so ein bisschen Vulkangestein, dadurch wird es ja ein bisschen gefiltert, aber letztlich, es werden da teilweise auch die Strände einfach mal kurz für einen halben Tag gesperrt, weil da die, ja, Belastung dann zu hoch ist. Und dann, ja, geht's weiter.
Also das ist schon ein bisschen eklig. Auf der anderen Seite, ne, ich meine, am Ende, ob du nun auf die öffentliche Toilette gehst oder dann deine Kassettentoilette in unserem Fall ohne Chemikalien dort entsorgst, ist am Ende Jacke wie Hose. Also es landet aber größtenteils im Meer. Also unsere Empfehlung ist schon, wenn man die Möglichkeit hat und man macht es sich wesentlich einfacher mit einer Trockentrenntoilette auf den Inseln, weil dann hast du dieses ganze Gehassel nicht. Wo werde ich meinen Kassetteninhalt los? Wir haben 2 Kassetten dabei gehabt, hatten aber auch die Möglichkeit, eben so ein Zwischending zu machen. Also wir konnten die Kassettentoilette so ein bisschen zur Trockentrenntoilette umbauen auch. Naja, also alles so ein bisschen aus der Not heraus entstanden, diese Möglichkeit. Aber Entsorgung ist mit einer Kassettentoilette, einer klassischen, schwieriger.
Also es gibt Entsorgungsstellen auf jeder Insel, aber rar. Und wenn man dann sich mal irgendwo installiert, dann weiß man auch, ach, wenn ich jetzt nach 2 Tagen weiter muss, nur deswegen ist es halt ein bisschen blöd.
Ja, genau. Und das Letzte, was ich so von so einem Fähr- und Entsorgen sagen wollen würde, ist Strom natürlich. Da hast du dasselbe Problem, wenn du natürlich keine Idee hast, wie du Strom reinkriegst. Also jetzt einfach nur mit einem Camper von der Stange, ohne Ladebooster, ohne Solar und so weiter. Dann wirst du auch Schwierigkeiten kriegen, weil eben kein Campingplatz da ist. Und dann irgendwo auf der Straße jemanden ansprechen kann ich mal an die Steckdose. Das machst du auf jeden Fall nicht ein paar Monate. Das ist vielleicht mal für die Not okay, aber ansonsten sollte man auf jeden Fall strommäßig auch autark sein, wie auch immer. Die
Aber dann hat
Spannen.
man Sonne satt und das ist super.
Ja, genau. Also Sonne ist natürlich immer da. Ne? Also das kann man dann natürlich nach oben auch skalieren, wenn man dann noch irgendwelche Faltpanels hat und zuschalten kann, dann bist du eigentlich schnell wieder voll, was das betrifft. Soll ich noch was zum Gas sagen?
Oh ja, gerne. Da gibt es verschiedene Anschlüsse. Erzähl mal, wie ist denn das auf den Kanaren?
Genau, also Gas ist so, je nachdem, was du hast. Bei uns ist es so, wir fahren mit LPG. In Spanien ist es aber so, du darfst LPG nur tanken, wenn es dem Antrieb, also wenn es für den Antrieb gedacht ist. Also eigentlich darfst du es nicht für den Aufbau benutzen. Und das bedeutet, wenn du LPG nachtanken musst, dann ist es auch so, du darfst nicht selber tanken, LPG in Spanien. Du musst dem Tankwart sagen, dass du Benzin fährst, dann weiß er, okay, Hybrid, Benzin, Gas, dann wird das wahrscheinlich dem Antrieb für den Antrieb sein und dann tankt er dir das Ding auch auf. Allerdings haben wir es auch erlebt, dass es verwehrt wurde. Also muss man gucken, ansonsten musst du halt einen Platz freilassen und dann hast du dann einen Adapter. Das ist ja der Klassiker für die verschiedenen Länder, sollte man immer dieses Adapter-Set dabei haben. Das geht dann auch.
Ich glaube, Kadi, bevor du gleich irgendwie was dazu erzählst, ich hatte irgendwie bei dem Gas, witzigerweise in Portugal, das Dilemma, dass es eben halt auch nicht einfach so die deutschen Flaschen gefüllt werden könnten und Adapter klar geht oder irgendwie nimmst eine portugiesische Flasche oder was auch immer. Da gab es bei Google Maps so eine von anderen Leuten gepflegt, wo man deutsche Flaschen füllen kann. Das fand ich super. Ich habe das dann bei mir gemacht. Das heißt, okay, zu der sind es nur 100 Kilometer, da sind 60 oder sowas. Ich konnte dann irgendwie so sehen auf meiner Route, wo ist die dichteste Tankstelle, wo haben andere Nutzer das mal eingetragen. Habt ihr sowas auch genutzt? Das heißt also, habt ihr die Infos anderer Leute für eure, ja, Camper-WWchen auch genutzt, dass ihr dann irgendwie mit deren Hilfe eure Probleme lösen konntet? Oder habt ihr das alles selbst entdeckt, mühselig?
Also wir haben ein wenig andere gebraucht. Was ich ab und zu mal brauchte, waren Ersatzteile. Und da ist es speziell, die kannst du die Sachen nicht schicken lassen. Die Kanaren sind zwar, gehören zu Europa, sind aber Zollgebiet. Bedeutet, du hast alles, was du dorthin bestellst, auch wenn du jemanden privat vor Ort kennst, was wir da auch kannten, weil wir hatten schon Adressen, wo wir uns was hätten hinschicken lassen können. Aber du brauchst mindestens, musst rechnen, 4 bis 6 Wochen Versandweg, weil der Zoll drüber guckt, macht jedes Paket auf. Die Pakete sollten unter, ich glaube, 120 € waren es, wert sein. Ansonsten bezahlst du auch noch zusätzlich Zoll. Heißt also, diese Wege sind enorm. Wo wir dann mal drauf angewiesen waren, ab und zu brauchten wir was aus Deutschland. Da haben wir dann einfach in der Community rumgefragt, wer fliegt in nächster Zeit auf die Kanaren oder wer kommt rüber. Und das hat sich immer wieder ergeben, eigentlich jeden Monat ergeben, dass wir irgendwo dann was abholen konnten. Das war mal ein Ersatzteil fürs Fahrzeug oder mal auch Sachen, die wir für die Arbeit brauchten. Hat eigentlich immer geklappt, war aber immer ein bisschen aufwendig. Ansonsten haben wir uns immer selber helfen können. Also was die Gasflaschen betrifft, war das eben auch nur so, das gibt nur ganz wenig LPG-Tankstellen in unserem speziellen Gas-Setting, war es so, dass wir dann wussten, okay, wir sind auf Teneriffa, wir sind irgendwann mal in der Nähe von dieser Tankstelle, dann fahren wir dahin. Und ich habe dann einfach immer nur gleich gesagt, ja, ist für den Antrieb, habe mich umgedreht und bin zur Kasse gerannt und dachte so, bloß nicht ins Gespräch verwickelt werden, der soll das bitte tanken und ich hau wieder ab. Ne? So ging das dann. Aber andere waren da weniger erfolgreich an der Stelle.
Aber ansonsten nutzen wir natürlich die eigentlich gängigen Apps, also die Camping-App natürlich, als aber auch Park4Night und auch, wie du sagst, Google Maps. Ich gucke da auch gerne. Also ich kümmere mich ja oft um die Organisation, was gucken wir uns auf der Insel an, und da lese ich mich immer total gerne ein, weil klar, die Rezensionen sagen dir genau diese Tipps. Das ist viel Fleißarbeit, viel Recherche, aber das macht es dann am Ende aus, weil gerade wir natürlich auch immer gucken müssen, kann man da parken, kommt man da hin und so weiter und so fort. Wie steil sind die Anfahrten? Und das auf den Kanaren wirklich tricky manchmal. Und da lohnt es sich total, auch mal reinzugucken, was die anderen geschrieben haben, auf jeden Fall.
Da hat sie recht, die Anfahrten, die Steile ist in der Tat ein Faktor. Unsere Leistung von dem Wagen lässt ein bisschen zu wünschen übrig. Ich musste teilweise im Vollgas, erster Gang, Hang hoch und musste leider feststellen, es geht nicht, im Hang stehen geblieben, Gang ließ sich nicht mehr rausnehmen, also wirklich richtig übel. Und ich dachte, okay, das war's.
Das war so gruselig, oh Gott. Daraufhin hatte Angst, sie kippen um. Es war so heftig.
Du, ich glaube, das ist also, sowas muss man aber auch mal gemacht haben, beim nächsten Hügel irgendwie so ein bisschen anders zu fahren oder sowas. Ich glaube, theoretisch kann man alles, ne? Oder theoretisch kann man vor allem Angst haben. Ich glaube, man muss mal auch mitten rein und irgendwie auch mal Fehler machen, beziehungsweise das sich selber zu überschätzen. Das ist manchmal ganz wichtig. Ich finde das super. Macht auch
Das
Spaß
sind auch die
irgendwie.
Geschichten, die bleiben und die man sich immer wieder erzählt.
Genau, im Nachhinein macht es auf jeden Fall Spaß. Wir lachen jetzt auch drüber. Stimmt, hast du recht.
Ja, im Nachhinein macht Spaß, ja. Aber jetzt nochmal dieses mit dem Campingplätzen, das finde ich ganz spannend. Also ihr habt jetzt dieses halbe Jahr dort sehr viel frei gestanden, nenne ich das mal, und euch Plätze gesucht, wo es dann auch wahrscheinlich irgendwie geduldet war. Ich kann mir aber vorstellen, dass es nicht immer einfach ist auf den Kanaren, weil gerade wenn so eine Hochsaison ist oder wenn bestimmte, ja, viele Touristen da sind oder Einheimische sich gestört fühlen, wie geht man damit um? Also wenn ich jetzt sage, so, ich möchte runterfahren, ich habe keine Lust, nur auf Campingplätze zu fahren, habt ihr da irgendwie so für euch so Regeln festgelegt oder Regeln anderer Leute befolgt, wie man dort am besten Plätze findet, wo man stehen kann? Wie geht man mal mit den Leuten um? Habt ihr da so einen Einblick? Wie kennt man da?
Ich finde ja die Fragen, die er stellt, super, ne? Geht es dir auch so? Das sind Fragen von einem Kenner. Das ist einfach ganz was anderes. So eine Frage kann nur jemand stellen, der auch Ahnung von der Materie hat.
Ja.
zu tun. Das ist so schön, ja.
Ja, also wir wissen wahrscheinlich alle, in Spanien ist das Freistehen eigentlich verboten. Es ist natürlich so, dass Freistehen impliziert ja auch irgendwie Stühle raus, Markise sich installieren oder sowas. Das bedeutet ja auch so ein bisschen dieses Campingverhalten wird nicht geduldet. Das haben wir natürlich nicht gemacht beim Freistehen. Also es ist schon so, es ist eher das Parken. Und das, muss ich sagen, war auf allen Inseln so unproblematisch und einfach großartig und so verschieden und abwechslungsreich, dass wir dann nur sagen können, es war total toll und es wurde überall geduldet, wenn man sich eben genau daran hält. Und keine Keile, keine Markise, keine Stühle etc. Es ist wirklich nur das Parken. Das ist nicht komfortabel, das ist klar. Durch das Klima, das Wetter hat man aber die Möglichkeit, direkt eigentlich zum Strand, irgendwo am Strandparkplatz sogar zu stehen und den Strand dann tagsüber zu nutzen und so weiter. Dementsprechend ist es einfach nur wundervoll. Die Schiebetür kann auf sein und dann ist es alles in Ordnung. Wir haben tatsächlich damals Weihnachten auf dem Campingplatz verbracht, weil wir genau das wollten. Wir wollten uns mal einmal so richtig installieren mit allem, so richtig klischeehaft unseren Teppich ausrollen, Stühle raus und Lichterketten und meine Kleine und ich haben ganz viel gebastelt für Weihnachten und Dekoration und so. Das haben wir dann so richtig ausgelebt und uns da fest installiert. Aber sonst genießen wir das auch einfach schnell losfahren zu können und einen neuen Spot auszumachen.
Also die Möglichkeiten zum Freistehen sind da schon sehr divers. Und wir haben uns angewöhnt, uns da größtenteils an die Dinge zu halten, die eben keinen stören. Wie du schon richtig angesprochen hast, gibt es natürlich Sachen oder Menschen, die sagen, ist mir völlig egal, ich fahre überall rein, Hauptsache, ich stehe schön und so. Das muss man ja nicht machen. Also man kann sich ja auch, und das erwarten wir ja, sage ich mal, von Menschen auch, die zu uns nach Deutschland kommen, dass man sich ein bisschen anpasst und auch so verhält, dass man keinem auf die Füße tritt. Ich würde mich jetzt nicht vor einem Privathaus stellen mit dem Van und da die Fenster zustellen. Das mag natürlich keiner. Das kann man schon, wenn man ein bisschen gesunden Menschenverstand hat, weiß man auch, dass das nicht so cool ist. Und ansonsten gibt es dort auch genug Möglichkeiten zum Stehen. Wir haben das, um mal ein Beispiel zu nennen, auf La Gomera gemerkt. Das war wahrscheinlich dort ein bisschen zu viel. Es gab zu viele Menschen, die dort hingekommen sind mit ihrem Van. Da gibt es eine Straße in dieser Valle Gran Rey, in der sie alle stehen, also ein bisschen Hippie-Community da unten. Und da sind die wirklich, die sind dort eingezogen, haben ihre Matratzen vor die Vans geschmissen, haben teilweise da angepflanzt und so. Das führt natürlich dazu, dass die Polizei lokal und die Anwohner irgendwann mal genervt sind. Ne? Also einfach irgendwie vor ihren Leuten, das wirkt so ein bisschen. Okay, ich bin jetzt da, ich wohne jetzt hier und ob du es dir passt oder nicht, ist mir egal und meine Kinder können hier auch durch deinen Vorgarten rennen und wir besetzen den Spielplatz und alles. Da muss ich sagen, kann ich auch ein bisschen verstehen, dass das zu Unmut führt. Und das ist eigentlich überall gleich in Europa, wo wir unterwegs waren. Überall, wo sich anfangen, Camper, Vanlifer, wie auch immer, fehlzuverhalten, ein Lagerfeuer zu machen auf einem öffentlichen Parkplatz, wo normalerweise nur Autos stehen und dann sagen, es ist mir doch egal, ich qualm jetzt hier alles voll. Naja, dann kannst du damit rechnen, dass im nächsten Jahr eine Schranke runterfällt und dann heißt es halt hier nicht mehr und dann auch nicht nochmal 5 Kilometer weiter, dann fahr bitte auf den Campingplatz. Und ich glaube, wir haben schon auch gelernt in den letzten Jahren, wir waren auch mal ein bisschen freier vielleicht, was das betrifft, aber wir haben schon gelernt irgendwann mal, okay, halte dich an die Sachen. Das ist einfach fairer den Menschen gegenüber, die dort wohnen. Also absolut. Wir halten uns an die Regeln.
Und nochmal, um deine Frage auch zu beantworten, wenn wir hatten einen einzigen Moment, wo die, ich glaube, es war tatsächlich die Polizei zu uns kam, da waren wir direkt in der Stadt auf einem Parkplatz, die haben gesagt, okay, ihr guckt rüber, ihr seid ein bisschen zu lang, fahrt weg, wir sind sofort weggefahren. Da wird nicht drüber diskutiert, das respektiert man, das macht man nicht und dann ist das auch völlig in Ordnung, das ist für uns ganz klar.
Ja, das ist, glaube ich, auch freundlicher Umgang. Genau.
Ja, das würde uns genauso gehen, wenn auch ein Anwohner ankäme und sagt, ach, das stört mich oder so, dann, ich finde, das respektiert man und dann, ja.
Wir haben zweimal gehabt. Einmal standen wir auf dem Keil. Also das, ne, das ist so eine Sache. Manche Sachen sind so ein bisschen absurd, wenn man sagt, okay, darfst nicht auf dem Keil, darfst du auf den Stein fahren oder was auch immer, aber nicht auf dem Keil. Das muss ich sagen, da gab es mal eine Situation, wo wir doch auf dem Keil gefahren sind und dann am Ende kam auch da die Polizei. Wir waren nicht da. Und es wurde uns nur erzählt, dass wir gesucht werden und sind dann runtergefahren und haben uns verzogen. Aber ja, es ist so, Im Großen und Ganzen, genau. So wie Kathi gesagt hat.
Ich glaube, das ist auch normal. Ne? Also wie ihr beide auch schon gesagt habt, dadurch, dass irgendwie auch ein großes Angebot an, die Zeiten ändern sich. Also jetzt sind so die alten Hippie-Zeiten sind vorbei. Jetzt kommen die Leute mit den großen Häusern und die sind ja teilweise noch größer als das, was ihr da fahrt und versperren die Plätze für die Einheimischen, lassen ihren Müll da und so. Da hätte ich auch keinen Bock drauf, als Stadt oder als Staat da zu sagen, so, nee, klar, kommt noch mehr und ist auch super. Ich finde das, diesen respektvollen Umgang mit den Möglichkeiten, die einem da geschenkt werden, das ist schon toll. Wie geht das denn generell mit Einkaufen und mit Geld loslassen da? Ihr habt gesagt, das Budget ist ja auch begrenzt. Wir reden gleich nochmal über die Arbeit, wie ihr das macht. Aber so, das Budget ist begrenzt. Man muss ein bisschen auch gucken auf den Euro. Das ist ja generell so. Ich glaube, uns wächst alles nicht aus der Tasche. Wie macht man das? Wie kauft man ein? Geht man viel essen? Kann man da gut essen, auch außerhalb der Saison? Wie ist denn das so, länger als 2 Wochen Urlaub auf den Kanaren zu verbringen? Also das heißt, also irgendwann wird es ja auch eintönig so ein Stück weit, oder? Oder ist es immer wieder spannend, immer wieder neu?
Ich habe ja Restaurant Kathi dabei.
Kathi, das ist eine schöne Rollenverteilung bei euch, meine Fresse.
Völlig klischeehaft, so ein Mist.
Aber ey, das ist wirklich so, ich wurde vertrieben, ja. Ich stehe mich euch auch ganz gerne am Herd, aber Kathi hat immer gesagt, so, ich übernehme das jetzt hier. Nein, hat sie natürlich nicht, aber es ist automatisch so passiert. Also Kathi kann wahnsinnig gut kochen, tut es auch gerne und wenn sie es nicht täte, dann würde ich wahrscheinlich wieder mehr kochen, aber das hat sich so eingegroovt, sage ich mal. Also Kathi kocht sehr viel und das ist auch dadurch, dass wir nicht 2 Wochen Urlaub sind. Wir hatten Bekannte, die sind 2 Wochen in Urlaub dahin gekommen, waren natürlich am Tag 3-mal essen und wir haben dann immer gesagt so, wir können da nicht mitgehen, das funktioniert nicht, weil klar, ihr wollt jetzt in kurzer Zeit maximale Entspannung und Erholung und vielleicht auch noch kulinarisch einfach das auskosten, absolut verständlich. Nur für uns, die dann ein Jahr lang unterwegs sind, wenn wir das jeden Tag machen würden, dann würden wir ja arm werden dabei. Wie du schon sagst, uns wächst der Euro nicht aus der Tasche. Der Vorteil auf den Kanaren ist, dass eigentlich das meist relativ preiswert ist. Also wenn du jetzt normal in den Supermarkt gehst, dann bezahlst du nicht mehr als hier, sondern eher weniger. Das kommt da wiederum so ein bisschen durch dieses Zoll, also die sind irgendwie subventioniert. Frag mich nicht genau wie, aber die haben eine Subvention. Das heißt, alles, was das tägliche Leben betrifft, ist günstiger. Wir haben getankt für 1 Euro. Da hat die Diesel hat hier, glaube ich, 2 Euro gekostet. Da hat es drüben 1 Euro gekostet. Das war also wirklich die Hälfte. Und dadurch, dass du dann
auch
relativ...
Und die verbraucht natürlich auch weniger, weil so viel seid ihr denn ja auch nicht unterwegs gewesen. Das heißt, da kann man natürlich auch tatsächlich Geld sparen. Wahrscheinlich, wenn du jetzt in Portugal wärst, würdest du wahrscheinlich mehr Geld ausgeben.
Das stimmt. Also die Strecken sind geringer. Allerdings hast du durch die Berge dann wieder höheren Verbrauch, weil du bist permanent am Hoch- und Runterfahren. Ja. Das wiegt das so ein bisschen auf. Aber du hast recht. Du fährst jetzt hier nicht... Also die Kilometer, die du einfach runterreißt, sind ein bisschen geringer, das stimmt.
Ja, also wir waren natürlich essen. Das gehört dazu und das will man ja auch. Man will ja auch vor Ort die Köstlichkeiten und die lokalen Spezialitäten probieren. Das haben wir auf jeden Fall gemacht. Also wir lieben total die Papas Arrugadas, die für die Kanaren bekannt sind. Das sind die in Salz gebackenen Kartoffeln. Die sind großartig. Dazu die Mojos. Das sind diese Soßen. Mojo Rojo, Mojo Verde. Also total lecker. Und natürlich gibt es ganz, ganz viel Meeresfrüchte. Ich meine, ich als Vegetarierin, ja, habe das natürlich nicht probiert, aber es ist toll. Und wenn man nicht in den Turi-Hochburgen unterwegs ist, kann man tatsächlich auch doch das ein oder andere total schöne kleine Lokal sich raussuchen. Es ist wie immer eigentlich, wenn man gut essen gehen möchte, dann sind es nicht diese mega schönen, romantisch beleuchteten Restaurants, die gut sind, sondern eher die aussehen wie so, ja... Wie der Grill von nebenan, so ungefähr, mit Plastikstühlen draußen. Aber da gehen die Locals nämlich auch essen. Und da sollte man reingehen, dann kriegt man auch richtig tolle Tagesgerichte.
Die anderen Restaurants haben wir auch gar nicht so mitbekommen, weil wir gar nicht so in diesen hochtouristischen Gebieten unterwegs sind mit dem Van. Also wenn das eher so der Pauschaltourismus oder der organisierte Tourismus ist, der dort ist, dann haben die uns eigentlich gar nicht gesehen. Es sei denn, wir hatten ab und zu mal Besuch in der Zeit der 6 Monate, dann sind wir da mal zum Besuch gefahren und haben in der Nähe gestanden. Aber ansonsten sind wir in diesen kleinen Regionen gar nicht gewesen. Das ist ein bisschen wie auf Mallorca. Du hast so ein paar Spots, wo wirklich der Tourismus stattfindet und da stehst du aber dann definitiv auch nicht mit deinem Van eigentlich.
Ja. Ich habe deshalb auch gefragt, weil Weißt du, wenn man, wenn, oder du wisst ja selber auch, also wenn man jetzt eine ganze Weile im Van unterwegs ist und die ganze Zeit aufeinander hockt oder sowas, wie kriegt man das hin aus diesen Routinen, die man sonst vielleicht irgendwie in der Großstadt, da kann man sich mal aus dem Weg gehen. Da ist man dann irgendwie, da geht der eine in die Kantine mit Freunden, da trifft er sich andere abends mit seinen anderen Freunden, geht irgendwie mal ins Lokal, in eine Kneipe oder was auch immer. Ihr hockt die ganze Zeit zusammen, kocht zusammen, kümmert euch ums Kind, macht den Wagen sauber, repariert die Solaranlage. Wie schafft man sich dann Ausgleich, dass man trotzdem auch dieses Paar-Ding, warum machen wir das überhaupt? Sicherlich nicht, um hier den kleinen Wagen sauber zu halten und irgendwie schöne Blicke zu haben, sondern geht man dann mal essen? Macht man sich das dann irgendwie ein bisschen romantisch? Und wenn ihr dann nicht das auswärts macht, wie macht ihr das im Van?
Das fragen uns auch.
Stimmt, siehst du diese Fragezeichen gerade über unserem Kopf?
Also, das ist also, so verrückt.
Schwere Frage.
Ja. Ja, ja. Also es ist, den Begriff FOMO kennst du, richtig? Ja, und bei uns ist es, mach doch mal was selber für dich oder geh doch mal raus oder geh doch mal spazieren. Und herrscht in uns eine komische Unruhe und irgendwie haben wir es nicht hinbekommen, auch mal wirklich so richtig uns zu separieren voneinander und mal was nur für uns machen. Ehrlich gesagt, unterwegs war das aber auch total fein. Da habe ich es gar nicht so als irgendwie empfunden. Also jetzt hier in den vier Wänden, muss ich sagen, genieße ich das, mir meine Auszeiten zu nehmen. Aber unterwegs war es was anderes. Da haben wir es genossen, alles Neue, weil es ist ja auch alles neu, zusammen zu machen. Also die ganzen kleinen Abenteuer im Alltag, die haben wir total gerne zusammen gemacht. Egal, ob es jetzt am Strand runter ist oder eine neue Schacht.
Ja, auf dem Montagne auch, aber nicht viermal alleine gegangen. Ja, gut. Aber ansonsten, ja, dieses Seminar können wir leider nicht geben.
Wenn ich jetzt mir das anhöre, was lustig ist, tatsächlich, wir haben das auch nicht wirklich immer vermisst, weil das ja immer jeden Tag irgendwie eine Ausnahmesituation war, trotzdem man so seinen Alltag hat. Und jetzt diese Umgewöhnung, wieder in so festen Wänden zu sein und nicht alles miteinander zu teilen, jeden Gedanken zu teilen, nächsten Schritt irgendwie zu erklären, was man als nächstes macht. Und einmal sagen, nee, halt, wir haben unsere eigenen Leben. Wir müssen uns mal wieder versuchen, so diese siamesische Zwillinge-Zeit, die ist vorbei. Also wir dürfen uns mal wieder auch trennen voneinander. Das hat eine Weile gedauert. So, das ist irgendwie ganz spannend. Dieser Automatismus, diese neue Programmierung, die so eine Reise vielleicht auch mit sich bringt, dann wieder auf die Normalspur in Anführungsstrichen zu bringen. Das geht euch offenbar genauso.
Ja, du siehst so ein Snicken, ja, absolut. Also wir sind auch noch nicht durch diesen Prozess durch. Wir sind immer noch, obwohl wir jetzt schon ein halbes Jahr da sind, sind wir immer noch in diesem Prozess, dass wir es noch nicht so ganz begriffen haben, glaube ich. Da müssen wir noch dran arbeiten. Vielleicht kannst du uns da gleich noch ein paar Tipps geben.
Mach denn, aber na, wenn das Mikrofon aus ist, am besten. Okay. Aber sag mal, wenn wir jetzt nochmal ganz kurz über Kanaren reden und das... Ich war einmal, muss ich ehrlich sagen, einmal auf, oh Gott, Fuerteventura, das ist so 100 Jahre her, damals hatte ich Liebeskummer, eine Beziehung ist auseinandergegangen, ich wollte Auszeit haben, habe schön am Strand gelegen und mir irgendwie, was weiß ich, den Hintern abwischen lassen von den Bediensteten und bin wieder nach Hause gefahren, all inclusive sozusagen. Und das war eigentlich die Hölle, aber in dem Moment richtig. Aber das ist die einzige Erinnerung habe, die ich an, was Kanarien betrifft. Das andere ist, sind Bilder, die ich irgendwo sehe von Leuten, die dann wirklich da auf ihrem Campingplatz stehen. Und dann siehst du weiße Wagen und ja, oder auch Silberrücken, die dann irgendwie die ganze Zeit im Winter, ja, was weiß ich, dann im Prinzip so einen ähnlichen Urlaub machen wie ich, nur eben halt auf dem Campingplatz. Jetzt die Frage: Ihr seid nicht Silberrücken, ihr habt ein Kind dabei. Klar, Natur ist toll oder sowas, aber 6 Monate auf 7 Inseln, bietet das wirklich genügend Abwechslung für Leute, die den Bock haben zu campen? Ist das tatsächlich so spannend, dass ihr sagt, so Mensch, würde ich jederzeit wieder machen oder ist das jetzt auch erzählt? Ist die Geschichte jetzt auserzählt nach eurer Reise? Weil jetzt habt ihr auch alles gesehen. Wie für die Leute, die jetzt genauso wie ich so ein bisschen sagen, so, ich möchte neue Urlaubsplätze in Europa entdecken, ist das was ihr aus voller Liebe oder sowas für andere Camper empfehlen könnt?
Ach, ich liebe die Kanaren, weil, wie ich es anfangs gesagt habe, sie bieten so viel. Das Interessante ist, alle Sportler kommen auf ihre Kosten. Egal, was für einen Sport du machst, den wirst du auf einer dieser Inseln finden. Egal, ob Extremsport oder was auch immer für Kleinstsportmöglichkeiten, es gibt alles. Und das ist großartig und natürlich dann in einer Wahnsinnskulisse und immer irgendwo glitzert das Meer. Das ist einfach großartig, alleine schon deswegen. Also egal, ob Fahrrad, Paragliding, Surfen, Kitesurfen, ich weiß nicht, es gab wirklich alles. Reiten, wir waren ja sogar reiten mit unserer Kleinen. Also alles ist ist möglich. Das ist schon mal einfach toll. Dann bieten natürlich 7 Inseln die größte Abwechslung überhaupt. Es gibt ja unterschiedliche Klimazonen, selbst alleine auf Teneriffa 4. Das ist ja schon spannend. Man kann immer dem Ganzen so entfliehen. Innerhalb von 1 Stunde Fahrt ist man völlig woanders im Dschungel oder halt in der Wüste. Und es ist wirklich so abwechslungsreich. Und das Spannende ist ja auch, die 7 Inseln auf diesem, ja, Archipel, ich sag mal, vom Osten bis Westen sind auch noch mal so unterschiedlich. Also wenn man sich dann La Palma anschaut, ganz im Westen zum Beispiel, da kann man schon fast von sprechen, dass sie saftig ist. Das erste Mal wieder fließendes Wasser gesehen. Und dann guckt man nach nach Lanzarote, so ganz, ganz im Osten, also fast schon Afrika. Ich glaube, 70 Kilometer entfernt von Afrika. So trocken, aber so spannend. Eine schwarze Landschaft mit weißen Flachdächerhäusern, die da rausblitzen, der grünen Macchia und diesem dunkel tiefblauen Meer. Es ist einfach so, so toll, diese Inseln zu erleben. Es gibt auch viele touristische, tolle Kultursehenswürdigkeiten, die man dort machen kann. Und also ich würde das jedem raten. Und wir haben um Längen nicht alles gesehen, obwohl wir so lange da waren. Also definitiv eine Empfehlung.
Also ich würde deine Frage noch insofern ergänzen wollen, was wir da machen, war ja kein Urlaub in dem Sinne, sondern wir sind gereist und mussten währenddessen auch noch ein bisschen arbeiten. Das unterscheidet sich wahrscheinlich stark von dem, was andere machen, wenn sie sagen, sie fahren jetzt mit dem Camper 2 Wochen irgendwo hin, weil die wollen dann ein Programm für ihre Kinder haben und dann am besten auch vielleicht die Kinder mal abgeben können, dass das jemand anders übernimmt als man selber, damit man noch ein bisschen besser erholen kann. Das haben wir eben nicht gehabt. Also am Ende mussten wir doch alle Aufgaben selber übernehmen und wenn einer mal arbeiten musste, dann musste der andere das kompensieren irgendwie. Und ich habe immer wieder erklärt, dass das kein Urlaub ist, den wir machen, weil viele sehen dann diese tollen Bilder, die wir natürlich auch geteilt haben. Klar, was, also wir haben zwar schon auch mal gesagt, es ist nicht alles Gold, das glänzt, aber im Großen und Ganzen wollen wir natürlich schöne Bilder auf unseren sozialen Kanälen teilen. Dennoch habe ich immer wieder gesagt, was wir machen, ist nicht permanent Urlaub. Also es ist Reisen und Reisen empfinde ich schon auch noch anders. Wir entdecken Orte, wir unternehmen an den Orten was, wir schaffen dort auch Beschäftigung für uns oder für unser Kind. Aber es ist immer damit gepaart, eben auch, dass wir gearbeitet haben und dass wir noch gewisse Aufgaben des Alltags erledigen mussten, die sonst vielleicht jemand, der Urlaub hat, nicht hat so. Also man geht ja dann nicht großartig einkaufen oder muss dann noch Reparaturen machen oder arbeiten oder was weiß ich, halt diese ganzen Dinge, die sonst so wegfallen. Und somit bist du doch permanent in so einem anderen Alltag. Also eigentlich hat sich unser Alltag nur verschoben in eine schöne Region, sage ich mal. Und das ist so das, was das eigentlich auch, wo Möglichkeiten entstehen, das natürlich auch noch länger zu machen. Also wir würden durchaus noch mal auf die Kanaren fahren, wenn wir nicht immer das Gefühl hätten, wir müssten was Neues entdecken. Das steht dem so ein bisschen im Weg. Aber ansonsten spricht nichts dagegen. Also wir sind nicht durch mit den Kanaren oder so. Es ist jetzt was, wo wir jedem auch sagen würden, so, ey, mach es, wenn du kannst. Ja.
Zu dem Arbeiten würde ich gerne mal ganz kurz kommen. Und Raphael, wir hatten ja im April auch darüber gesprochen, sodass eben das auch nicht so leicht ist, gerade in deinem Beruf. Du bist ja Schauspieler, Sprecher, was auch immer, jedenfalls sehr viel braucht man Gesicht und Stimme in irgendeiner Form. Kathi, du machst auch ein bisschen was in diese Richtung, wo du dann auch Präsenz eigentlich zeigen musst. Manchmal ist es nicht parallel. Das heißt, also einer hat ein Engagement und der andere muss dann möglicherweise dann still sein, wenn ihr das da machen könnt. Oder einer muss zurückbleiben, wenn der andere fliegen muss oder wegfahren muss. Wie habt ihr das gemacht? Also gerade, ich stelle mir beide Situationen schwierig vor, ne? Gerade irgendwie, wenn du jetzt sehr konzentrierten Job machst am Mikrofon. Da stört jedes Nebengeräusch. Internetverbindung muss stimmen, Lage muss stimmen. Der andere muss sich da total zurücknehmen. Das ist das eine Schlimme. Das andere ist für mich genauso schlimm vom Gedanken her. Einer fliegt weg für eine bestimmte Anzahl von Tagen und der andere muss jetzt das, was man die ganze zweit gemacht hat, plötzlich alleine machen. In einer Ausnahmesituation eigentlich ein Stück weit. Wie habt ihr die beiden Situationen gelöst und gemeistert?
Das teilweise ist so war, dass ich auch vor Ort sein musste in der Zeit. Das war, glaube ich, nicht die Zeit, als wir auf den Kanaren waren, sondern davor. Aber da musste ich eben gucken, dass ich zurückreise. Das heißt, ich bin zweimal gereist, im Zug oder eben einmal auch mit dem Van und habe dann meinen Job vor Ort gemacht und bin dann wieder zurück. Also die Bereitschaft war immer da. Ich habe auch, wenn ich Drehanfragen hatte, auch auf den Kanaren, habe ich die immer zugesagt. Das sind ja immer erstmal Anfragen, das heißt jetzt nicht, dass du gleich besetzt bist, aber ich habe erstmal gesagt, ja, ich würde kommen und im Zweifelsfall wäre ich auch bereit gewesen, einfach ein bisschen Geld auf den Tisch zu legen und zu sagen, ich bezahle die Anreise selber, weil ich kann ja keinem sagen, so, ach, aber übrigens, ich fliege von Teneriffa aus, ne? Da würden die ja mir einen Vogel zeigen und sagen, sorry, aber du bist buchbar ab Berlin. Also wir zahlen dir die 50 Euro Zukosten, aber jetzt nicht irgendwie Flug und Reisekosten und alles. Das hätte ich dann übernommen. Ja, wir haben uns aber gegenseitig auch immer gesagt, wenn es was gibt, dann unterstützen wir uns da gegenseitig. Also wenn Kati mal ein Casting hatte, dann bin ich mit Ocean losgewandert oder was. Und dann hat sie ihr E-Casting gemacht in der Zwischenzeit. Und bei Tonaufnahmen, ja, da gab es immer wieder mal Schwierigkeiten, weil man da auch immer in den Wetterbericht gucken muss. Das war jetzt auf dem Kanal nicht so schwierig. Aber du hast natürlich dann trotzdem den Fall, du brauchst stabiles Internet. Du musst einen Ort haben, wo nicht so viel Fluktuation ist. Also wenn ständig die Autos hin und her fahren, neben dir geht es natürlich auch nicht. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Arbeit ungefähr die doppelte Zeit braucht, wie wenn man normal im Büro sitzt oder zu Hause ist und normale Bedingungen hat, die man einschätzen kann, die immer gleich sind, war das unterwegs schon echt eine Herausforderung. Und ich habe irgendwann mal schon gemerkt, boah, okay, gut, ich mache den Job, aber ich muss damit rechnen, ich brauche die doppelte Zeit, es ist doppelt so aufwendig, ich muss vielleicht noch woanders hinfahren oder wir müssen uns mal in irgendeinen Raum einmieten, damit mal Ruhe ist oder ich mal richtig schnelles Internet kriege und nicht immer nur mit dem 4G-Netz unterwegs bin. Also das war schon immer wieder eine Herausforderung zu arbeiten. Also wer mir sagt, arbeiten unterwegs ist easy und als digitaler Nomade kannst du da überall arbeiten. Ja, kannst du. Wenn du vielleicht Webseiten programmierst oder so, dann kann man das vielleicht machen, das stimmt. Aber sobald du Dienstleistungen machst, und das wirst du noch besser wissen als wir jetzt, ne, deine Tätigkeit ist, geht ja auch in die Richtung, dann hast du immer wieder Organisationen zu erledigen vorher. Und also ich finde schon, dass das eine echte Herausforderung ist.
Aber das eine ist ja, entschuldige, dass ich das kurz dazwischen hake, aber das eine ist ja du als derjenige, der möglicherweise jetzt von deinen Arbeitsprojekten gesprochen hat. Und dann muss Kati dann sich um das Kind kümmern und muss dann um die ganzen Sachen kümmern. Kati, wie ist es denn für dich dann in so einer Ausnahmesituation? Also Rücksicht nehmen, klar, wenn man jemanden liebt und die Familie und alles ist fein. Nichtsdestotrotz, du bist dann an zweiter Stelle dann in dem Fall. Ne? Ist das, wie gehst du damit um?
Ehrlich gesagt finde ich das entspannt. Also ich freue mich ja immer, wenn auch so nochmal was anderes reinkommt. Und ich finde das großartig und unterstütze das natürlich. Aber ehrlich gesagt, es ist unterwegs eigentlich total einfach, weil alles ist ja neu. Drumherum ist auch alles neu. Ich gehe mit Ocean raus. Ich suche mir vorher natürlich wieder raus, was kann ich mit ihr machen. Das war ehrlich gesagt, ich meine, klar, es kommt auch immer drauf an, wo man ist. Also wir haben auch schon die Situation gehabt, da waren wir nicht auf den Kanaren und dann ist draußen schlechtes Wetter. Ja, okay, was macht man dann? Dann muss man wieder gucken, dann ist man nicht mehr so flexibel und frei. Auf den Kanaren fand ich das sehr entspannt, wenn das reinkam, mir was zu suchen, was ich mit ihr mache. Es kommt halt wirklich immer auch drauf an, wo man ist, was man macht, ob man vielleicht auch andere Menschen kennt und sich connected oder so. Das, klar, sowas, das ist, kommt dann auch alles noch dazu, was man so, sag ich mal jetzt, care-arbeitsmäßig irgendwie leisten muss. Aber das zu organisieren war für mich eigentlich immer ganz leicht. Das mache ich auch gerne. Also, ja.
Betrifft auch uns beide, ne? Weil, also es klang jetzt vielleicht so, dass das nur mich betrifft, aber Kathi ist auch ab und zu beschäftigt gewesen. Also somit gab es genauso diesen umgekehrten Fall auch.
Ne? Habe ich auch so nicht verstanden.
Aber es ist tatsächlich so. Also es nimmt sich da nicht so wahnsinnig viel. Also wir teilen uns da auf und es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, das ist jetzt meine Aufgabe und das ist deine Aufgabe, weil ich das vorhin auch so mit der Küche so gesagt habe, ne? Also ich bin zum Beispiel auch kein Vegetarier, Ocean auch nicht. Und genau, wenn wir dann mal Fleisch machen, dann machen wir das auch, ne? Also, oder ich mache das dann. Das ist jetzt gar nicht so, dass wir so klar voneinander trennen oder ich sage, okay, Care-Arbeit ist aber bei dir. Nee, gar nicht. Also weder ich störe mich daran, die zu übernehmen. Ne?
Ja.
Ich das ja auch ein bisschen mit, weil irgendwie, und ich glaube auch, dass irgendwie viele euren Podcast zum Beispiel kennen oder euren Blog kennen oder so, das heißt also, oder Instagram-Kanal, man sieht ja auch, dass das irgendwie, glaube ich, ziemlich in den meisten Fällen jedenfalls das, was man sieht und hört, harmonisch miteinander funktioniert. Und wer dann irgendwie gerade mal arbeitet oder wer da gerade mal irgendwelche Sachen dann auch präsentiert oder sowas, das macht ihr auch schon geil. Und darum würde ich mal ganz kurz zum Schluss nochmal mit euch über euren Podcast tatsächlich auch reden oder über das, was ihr dann zeigt. Eigentlich ist das ja nicht euer Hauptjob. Eigentlich ist es ja so, dass ihr eben halt als Schauspieler, Moderator und als Marketing, Webseiten, keine Ahnung, was ihr alles macht. Ihr seid ja Tausendsasser. Es ist ja unglaublich, was ihr alles macht. Aber ihr macht jetzt ja auch sehr viel, was das Thema Camp betrifft. Ihr seid viel unterwegs. Ihr seid auf Veranstaltungen. Du sagtest gerade, ihr macht Vorträge. Ihr gibt ein bisschen Informationen zu dem digitalen Nomadentum, was auch immer. Und ihr habt einen Podcast. Und ihr macht einen Sag mal, wie macht ihr das erstmal alles? Wo kriegt ihr eure Themen her? Und was ist denn eure Nische, die ihr so gefunden habt? Und wo soll die Reise noch hingehen?
Leider ist das teilweise so ein bisschen planlos, so wie wir auch tatsächlich reisen. Es ist auch beruflich und geschäftlich so, dass wir nicht einen ganz klaren Fahrplan haben. Das heißt, ich beantworte mal die Frage erstmal für mich, dass ich merke, ich habe bestimmte Interessen und ich presse mich meistens in diese Interessen ein, arbeite mich ein und sage mir, okay, dann ich bleib dabei. Und also, weil du es jetzt gerade auch eingangs so nett gesagt hast, ich meine, wir haben ja irgendwie beide so total auf Augenhöhe und ich finde es auch ganz großartig. Ich möchte nochmal an dieser Stelle sagen, ist, dass du uns auch als Gast einlädst. Das zeigt einfach auch, dass ihr eine ähnliche Sichtweise habt wie wir. Ich sag jetzt ihr, ich kann jetzt auch du sagen, weil wir reden ja immer miteinander, aber ich schätze mal, dass das bei Henning jetzt auch nicht anders ist.
Genauso.
Ich finde es toll, dass wir uns gegenseitig unterstützen an der Stelle. Die Rückeinladung, die habe ich immer noch offen. Ja, das ist schon noch eine Klammer hinterher. Aber wir wollen dich in unserem Podcast auch haben. Wir müssen uns gleich danach nochmal unterhalten, in welches Thema wir da gemeinsam gehen, aber das müssen wir jetzt mal zeitnah auf die Reihe kriegen. Aber ich finde es ganz toll, dass du das machst und möchte das auch nochmal würdigen an dieser Stelle. Der Podcast ist unser Kernmedium, da haben wir wirklich am meisten Spaß dran. Das ist das, wo wir auch am meisten Zeit, sage ich mal, im Alltag investieren, weil es schon auch viel Arbeit ist. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Ihr putzt auch, hast du gesagt. Putzen hast du es genannt, fand ich einen schönen Ausdruck. Ich brauche auch in der Postproduktion echt viel Zeit und denke manchmal so, okay, schade, dass wir eine Stunde gesprochen haben. Manchmal hätte ich gerne eine 20 Minuten zu schneiden, geht schneller. Aber es ist halt auch ein Format, das uns beiden großen Spaß macht. Das ist so das, was wir gemeinsam machen. Und alles andere hat sich so ein bisschen ergeben aus der Reisezeit heraus und auch aus den Möglichkeiten. Jetzt sind wir da und haben natürlich irgendwie dadurch, dass wir beide Personen der Öffentlichkeit sind, die Gelegenheiten auch ein Stück weit mitgenommen, jetzt ein bisschen auf die Bühne zu gehen und mit anderen Menschen zu sprechen. Und das passiert relativ einfach aus der Hüfte. Das heißt, ich muss mir da nicht viel erarbeiten, dadurch, dass das alles echt ist. Wir geben nicht vor, im Vanlife gewesen zu sein, sondern wir sind es wirklich gewesen und sind es auch immer wieder, werden auch nächstes Jahr wieder längere Zeit unterwegs sein. Das heißt, das ist nichts Hergeleitetes oder so.
Ja.
Wir haben viel mit Leuten zu tun, die das vielleicht auch mal getan haben für 2-3 Monate und so, aber das ist immer noch mal was anderes. Ich kann es auch vergleichen, beispielsweise aus dem Kampfsport. Ich kenne es aus dem Kampfsport. Kollegen von mir haben alle drin stehen. Oh ja, ich habe früher mal Kickboxen gemacht und so. Und die waren dann teilweise mal im Probetraining dabei. Und wenn ich das gesehen habe, habe ich immer gedacht so, oh, wo warst denn du und wie lang eigentlich? Weil davon ist aber nicht viel zu sehen. Und das ist immer so, ne? Also es gibt die einen, die es vielleicht bisschen so tun können, genau, und vorgeben können und andere, wie bei uns jetzt auch, wir sind tatsächlich gerne Camper, wir sind gern draußen, wir sind lange im Vanlife gewesen und das nutzen wir natürlich jetzt ein Stück weit und geben so ein bisschen was davon wieder zurück in die Community und wissen auch, dass ganz viele in der Community natürlich dieselben Erfahrungen gehabt haben und das ist auch mal schön unter Gleichgesinnten zu sein, weil, also, dass immer wieder kommt, dass andere sagen so, ja, ich habe da ähnliche Erfahrungen gemacht, aber trotzdem noch ein bisschen anders so. Man tauscht sich dann aus. Grundsätzlich haben wir aber mit denselben Lebensrealitäten zu tun. Das ist irgendwie schön und da versuchen wir eben auch, dieses Label Wenn und Davon so ein Stück weit nach vorne zu tragen und fangen jetzt auch so ein bisschen an mit YouTube. Da müssen wir mal gucken. Aber wir haben uns in allem noch nicht so hundertprozentig gefunden, außer in dem Podcast. Das wissen wir. Da haben wir einen klaren Fahrplan, was das betrifft. Und so als Speaker, das ist auch was wir einfach gerne zusammen machen. Ne? Mhm. Das war auch immer der Plan, dass wir das weiter zusammen verfolgen. Es gibt Sachen, wo ich wahrscheinlich mehr involviert bin und so, aber ja.
Ja, ich glaube, Leidenschaft und Authentizität sind so ein bisschen die Punkte, die bei uns immer wieder rauskommen. Wir sind, wer wir sind. Unsere Werte prägen uns auch. Wir sind auch Prinzipienmenschen, glaube ich. Mhm. Und gewisse Dinge vertreten wir nicht, wollen wir nicht machen. Und deswegen kanalisiert sich das irgendwie immer dahin. Auch jede Folge ist bei uns eher aus dem Herzen heraus, weil wir sie machen wollten, weil das unser Ding ist oder weil wir dafür einstehen wollen. Das ist uns immer ganz wichtig. Ja.
Ich habe da zwei Fragen noch, die, glaube ich, die jetzt leider nichts mehr mit den Kanaren, sondern tatsächlich mit euch als Camper oder auch als Paar, die dann gemeinsam dieses Camping-Thema nach draußen tragen, betrifft. Das eine, wenn ich als Paar mich über alle Möglichkeiten des Lebens und alle Bedingungen austausche, und das mache ich ja auch gerne mit meiner Frau, und dann aber plötzlich am Mikrofon sitze und dann mit ihr über bestimmte Teilaspekte dieses Lebens irgendwie spreche, die dann vielleicht auch pointiert sein müssen, damit andere Leute da gerne zuhören, wo man irgendwie vielleicht auch anders miteinander spricht. Hat das generell die Art eures Umgangs miteinander verändert? Also, oh, lass uns darüber im Podcast sprechen oder was auch immer, ne, keine Ahnung, tragt ihr auch Konflikte mal am Mikrofon aus? Und das Zweite ist, hat euch das Campen generell verändert?
Oh, schon eine Frage. Das sind schon wieder so gute Fragen. Jetzt hör doch mal auf. Nein, das ist wirklich eine total interessante Frage, sich überhaupt mal mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Also unsere Konflikte, zum Glück tragen wir die nicht vom Mikro aus, weil das wäre schon echt hart. Wir haben schon auch harte Auseinandersetzungen miteinander.
Wir sind beide gehörnt, das ist auch so explosiv, affektiert, beide laut, stur, schrecklich.
Wir mussten schon oft Aufnahmen nochmal neu beginnen und dann werden sie plötzlich total sympathisch. Also das ist nicht immer so. Den Teil, den schneiden wir aber dann raus.
Ich verstehe genau, was du sagst.
Aber ich finde, wir funktionieren am Mikro zusammen doch deutlich besser, weil wir dann doch reflektierter sind in unseren Meinungen und so weiter und ein bisschen offener auch gegenüber dem anderen sind. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, Gerd.
Das ist total, ich weiß genau, was du meinst. Das ist so ein Filter, dass man irgendwie, man weiß ja, dass es nicht einfach mal so versendet, sondern irgendwie es ist aufgezeichnet. Man muss ein bisschen vernünftiger miteinander irgendwie bessere Argumente finden. Ich finde das super, ein tolles Hilfsmittel.
Wir bräuchten immer einen Gerd, der dabei sitzt. Oh, als Filter.
Ja, also nächstes Mal, Baby, wenn wir streiten wollen, machst du die Mikros an. Nimm
das, das ist so das, was auf Reality-TV ja teilweise passiert. Da wird eine Kamera drauf gehalten und Leute werden in Konflikte geschickt und dann gib ihm, ne? Und dann geben die sich ja teilweise auch richtig. Und da hält dann irgendwie ein Fremder drauf und da kannst du nicht sagen, so, okay, ich mach das jetzt nochmal oder wir nehmen das mal nicht auf. Und da sagt dann RTL 2 irgendwie so, nee, genau das wollen wir haben. Habt ihr toll gemacht. Am besten ihr kratzt euch noch die Augen aus. Also, ja, da filtern wir natürlich schon ein bisschen. Aber das war nur ein Teil deiner Frage. Ich muss nochmal kurz überlegen.
Wie uns das Campen verändert hat oder ob es uns.
Genau.
Das Zweite war, hat Campen euch generell für sich verändert?
Ich merke, ich lechze auch im Alltag nach kleinen Abenteuern, die ich natürlich so vermisse, weil hier kennt man alles, man kennt so seinen Kiez, sein Umfeld und das ist natürlich im Vanlife, ich muss sagen, nach einem Jahr war ich auch ein bisschen drüber, jeden Tag neue Abenteuer zu erleben, das war schon anstrengend. Das hat mir auch irgendwann Energie gezogen, weil es ist doch viel, was man verarbeiten muss, das unterschätzt man. Das sind auch so First World Problems, I know. Aber jetzt hier im Alltag merke ich, man ist in so einem Hamsterrad mit Kita und allem, was einem so bedingt. Da muss man sich kleine Abenteuer schaffen und das versuche ich und möchte ich auch, damit ich merke, ich selber will was Neues sehen, was Neues erleben, was Neues lernen. Das war mir schon immer wichtig in meinem Leben und das versuche ich hier wenigstens auch immer so, dass es irgendwas Neues, neue Impulse gibt.
Wenn ich was Ehrliches antworten wollen, also...
Sagst du jetzt gerade, das war nicht ehrlich?
Nee. Ich überlege gerade, ob uns das, inwiefern uns das verändert hat. Also was ja vorhin auch schon mal Thema war, ist, dass wir sehr, sehr viel zu zweit beziehungsweise zu dritt Zeit verbracht haben beim Reisen im Van und die Zeit verbringen wir jetzt auch noch zusammen, allerdings mit weniger Abwechslung. Und ich glaube, das ist, da fällt schon auf, dass wir hier im Alltag, und das schreiben wir ja auch immer gerne, wenn wir, also es steht, glaube ich, auch in unserem Blog, dass wir unterwegs oftmals besser funktionieren als Familie, als wenn wir jetzt irgendwo in der Wohnung so viel aufeinander hocken und beide im Homeoffice sind und dann vielleicht auch noch dann einen halben Tag da ist und so. Ich glaube, dass es uns nicht verändert hat, aber wir verändern uns mit dem Camping. Also in dem Moment, wo wir mit dem Van unterwegs sind, sind wir irgendwie anders in der Familie unterwegs als zu Hause. Zu Hause haben wir tatsächlich mehr Konflikte, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen, miteinander auch, untereinander mehr Reibungen als unterwegs, wo plötzlich alles leichter wird. Muss man einfach so festhalten, glaube ich, ja.
Finde ich ganz schön. Kathi, ich bin da, glaube ich, bei dir. Diese kleinen Abenteuer finde ich ganz gut. Also was habe ich jetzt von meiner Reise mitgenommen? Das ist, glaube ich, eine Verhaltensgeschichte. Ich habe im Ausland immer das irgendwie so total schätzen gelernt. So, man ist ja offen zueinander, man quatscht schnell miteinander, man kommt gut ins Gespräch. Und ich habe immer gedacht, so, ja, warum ist das in Deutschland nicht so? Und dann habe ich gesagt, ein Teil dieser Kommunikation bin ich selber. Das heißt also, ich habe dann in irgendeiner Form dann auch mein Verhalten so ein bisschen verändert und natürlich klappt das nicht immer super, aber viel besser, als wenn ich es nicht machen würde. Und das heißt, ich versuche dann bei mir Stellschrauben jetzt anders zu setzen. Und das habe ich von der Reise mitgenommen. Und darum frag dich, ne, also gibt es bei euch so was Konkretes, so was, wo ihr sagt, so das habe ich mitgenommen. Also das ist etwas, was mich auch vom Wesen her so ein Stück weit verändert hat.
Ja, spannend. Ich hatte das damals das allererste Mal, als ich auf Bali war. Ich habe das noch nie erlebt, dass eine Kultur so willkommen heißend sein kann. Das habe ich noch nie erlebt, dass Menschen einfach, die einem völlig fremd sind, so offen begegnen können und auch so warmherzig, schön. Und da habe ich mir eigentlich auch immer fest vorgenommen, genau das auch jedem, ich sag mal, Touristen, der nach Deutschland kommt, irgendwie entgegenzubringen. So viel Offenheit, Hilfsbereitschaft und irgendwie Freude. Ja, das ist schön. Das ist eigentlich auch ein guter Ansatz, Gerd. Finde ich richtig gut, sich selbst da nochmal zu reflektieren und nicht nur mit diesen Scheuklappen die ganze Zeit durch die Gegend zu rennen. Ne? Ja, finde ich gut.
Ihr beiden, ich würde euch jetzt gerne nochmal ein bisschen bewerben, und zwar ganz einfach. Wir packen bei Instagram The Camperman natürlich mal Bilder von euch rein, von irgendwie der ganzen Reise. Vielleicht nicht die ganze Reise, okay, ein bisschen was dürft ihr selber behalten, aber ein paar Bilder rein von den Kanaren. In den Shownotes findet ihr auch den Link zu Wenn und Davon, falls ihr euch das nicht merken könnt. Dabei ist der Name doch so einfach und wahrscheinlich habt ihr das auch schon abonniert. Da gibt es einen Podcast, da gibt es Blogbeiträge, massenhaft Tipps, ab und zu mal Gäste, irgendwie, aber auf jeden Fall tolle Einblicke in euer Leben und euer Vanlife, und das ist wirklich ganz beeindruckend. Und es gibt da auch ab und zu mal Termine, das heißt, du hast es schon angekündigt, nächstes Jahr seid ihr auch wieder unterwegs, steht auf Bühnen und erzählt ein bisschen was, ein bisschen mehr als ihr hier erzählt habt, was aber schon eine Menge war. Und ich danke euch total, dass ihr Lust hattet, mit mir über euer Vanlife zu sprechen.
Mir
Vielen
danke ich
Dank.
auch. Das war super schön. Vielen Dank für die Einladung, Gerd.
Ja, genau, ich kann mich da nur anschließen. Also du kommst hoffentlich auch bald zu uns in den Podcast, ne? Darf ich noch was ergänzen?
Bitte.
Wir haben ja ganz viel über die Kanaren, speziell über die einzelnen Inseln auch in unserem Podcast gesprochen. Also sollte heute was gefehlt haben, weil wir haben ja sehr viel Allgemeines besprochen, dann hört da gerne nochmal rein. Wir haben zum Beispiel eine Folge zu Teneriffa und so. Also da kann man wirklich noch sehr viel spezieller reingehen. Und ja, ich danke dir persönlich für die schönen Fragen, die du gestellt hast. Das ist einfach toll, mit einem Profi zu sprechen. Ja, das fühlt sich einfach gleich ganz anders an, als wenn man
Ich
jetzt nur
mag
so ein.
Menschen, wenn sie nett sind und wenn sie so wunderbar sind wie ihr. Das heißt, das fällt mir das auch leicht, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist alles gut. Und das werden nicht die letzten Gespräche mit uns gewesen sein. Ich weiß das schon. Also versprochen, ich komme gerne. Ihr müsst eine Einladung stellen. Und ansonsten, ja genau. Also ich sende euch ganz liebe Grüße jetzt im Moment von Lüneburg nach Berlin. Die Entfernungen rutschen ja oder werden ja kürzer. Das heißt, die Chancen werden größer. Ihr
Okay.
beiden, ich wünsche euch einen schönen Tag und vielen, vielen Dank.
Danke dir.
Thanks.
Dir auch.
Tschüss. Und das war unser Reisespecial. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat, dass ihr etwas mitnehmen könnt für eure Planung gegebenenfalls. Und wer weiß, vielleicht fahrt ihr ja nächstes Jahr an dieses schöne Reiseziel.
Aber wir haben noch ganz viele weitere tolle Ziele im Petto. In der nächsten Woche geht's weiter. Und damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert doch einfach den Camperman Podcast bei jeder Plattform, die ihr so nutzt. Oder guckt mal bei Instagram, The Camperman. Dort könnt ihr uns auch anschreiben, wenn ihr zum Beispiel auch selber spannende Reisen erlebt habt, über die ihr reden wollt. Oder ihr schreibt uns eine E-Mail, info@camperman.de. Auf jeden Fall wünsche ich euch oder wünschen wir euch eine tolle Fahrt, egal wohin es geht.
Bis nächste Woche.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.